Warnung vor Vergewaltigungstag an Berliner Schulen. Report 24-Chef Machel. Sektenstelle ist Unterabteilung des Bundeskanzleramtes. Und Studie stellt Covid-Impfgegner als psychisch krank dar. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die Berliner CDU-Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hat vor einem Vergewaltigungstag an den Schulen der Hauptstadt gewarnt. Anlass dafür war ein über TikTok verbreiteter Aufruf zur sexuellen Belästigung von jungen Frauen und Mädchen. Darin wurde der 24. April zum National Rape Day, also zum nationalen Vergewaltigungstag, erklärt. In dem Video wurde der Eindruck erweckt, dass an diesem Tag Straffreiheit für sexuelle Übergriffe bestehe. Mittlerweile wurde es gelöscht. Beim National Rape Day handelt es sich um ein Netzphänomen, das erstmals 2021 in den USA auftauchte. Laut der Bildungssenatoren wurde die Falschmeldung dieses Jahr vor allem von jungen TikTok-Nutzern aufgegriffen, die sie in Schüler-Chatgruppen an vielen der 800 Berliner Schulen verbreiteten. In Rheinland-Pfalz bleiben an der Gräfenauer Schule in Ludwigshafen erneut rund ein Drittel der Erstklässler sitzen. 44 von 149 Schülern erfüllten die Voraussetzungen für die zweite Klasse nicht. Bereits im vergangenen Jahr war die Schule bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil 39 von 126 Erstklässlern die Versetzung in die zweite Klasse nicht geschafft hatten. Laut Direktoren haben 98% der Schüler Migrationshintergrund. Lehramtsstudenten der nahegelegenen Universität Kaiserslautern-Landau hatten den Ludwigshafener Problemschülern individuellen Förderunterricht gegeben. Doch verbessert hat sich das Leistungsniveau praktisch nicht. Grundsätzlich kann man an einer deutschen Grundschule nicht sitzen bleiben. Es ergeht lediglich eine Empfehlung an die Eltern, die dann über die Wiederholung des Schuljahres entscheiden. Im Vorjahr hatten in Ludwigshafen alle 39 Erstklässler mit Zustimmung ihrer Eltern wiederholt. Corona-kritische Telegram-Kanäle und alternative Medien wurden nun von der Abteilung für Sektenfragen des österreichischen Bundeskanzleramts ins Visier genommen. Laut dem aktuellen Sektenbericht seien alternative Medien eine große Gefahr für die Gesellschaft und gezielte Präventions- und Bekämpfungsmaßnahmen dringend erforderlich. Neben auf 1 ist auch das Alternativmedium Report 24 betroffen. Ich habe mit Chefredakteur Florian Machel darüber gesprochen, welche Motivation hinter der Veröffentlichung steckt. Herr Machel, wer steht hinter diesem Sektenbericht?
Also diese Sektenstelle ist offensichtlich eine Unterabteilung, kann man sagen, des Bundeskanzleramtes. Zumindest geht das aus den Daten im Impressum hervor. Da steht auch drinnen von der Finanzierung her, also das Bundeskanzleramt bezahlt es. Das ist heutzutage in der Hand der ÖVP. Wer es eingerichtet hat, weiß ich nicht. Ich schätze aber auch, wenn man sich die letzten Jahre der Regierung so ansieht, dass das Ganze ein Kind der ÖVP ist, offensichtlich, aber, das muss man auch dazu sagen, wenn man sich die handelnden Personen ansieht, durchaus links besetzt. Also ich glaube nicht, dass das alles überzeugte ÖVPler sind, die dort arbeiten. Da dürfte der grüne Koalitionspartner wieder das eine oder andere Wort mitzureden haben. Und die ÖVP erträgt das oder akzeptiert das oder arbeitet sogar aktiv mit, weil wir haben ja jetzt Wahlkampf. Von dem Wahlkampf ist offensichtlich jedes Mittel recht, um politischen Gegnern und Andersdenkenden zu schaden.
Das Exklusivinterview mit Florian Machel finden Sie in voller Länge auf www.auf1.tv. Wenn der Staat zum Täter wird, das ist der Titel des aktuellen Buchs des österreichischen Rechtsanwalts Dr. Roman Schissler. Gegenüber auf 1 erklärte er, was genau er damit meint.
Wie hat sich der Staat zum Täter gemacht? Indem er einfach auf allen Ebenen total versagt hat. Wenn man das jetzt einmal durchgeht durch die einzelnen Punkte, die Thema dieses Buches sind, also was die kirchliche Seite betrifft, also das Totalversagen einer Justiz, die kaum Täter verfolgt hat, die quasi die Opfer völlig im Regen stehen hat lassen, ne, mit ihren Problemen, mit den Schäden, die sie vor allem im psychischen Bereich sich zugezogen haben durch diese Straftaten, ist es eben hier der, ist es hier der erste Punkt zu nennen, was die Corona-Maßnahmen betrifft, also das Durchsetzen von Maßnahmen, die nur gesundheitsschädlich waren, also die Menschen massiv geschädigt haben. Ich meine, es wurden Familien zerstört, es wurden Existenzen zerstört, es wurde die Gesundheit der Menschen ruiniert, es wurden Menschen umgebracht, ne, auf allen Ebenen, von der Maske angefangen, über Lockdowns, über die Tests, über die Abstandsregeln bis hin zu dieser unseligen Giftspritze, weil was anderes ist das nicht. Diese Spritze hat keinerlei therapeutische Wirkung. Es ist völlig sinnlos, sich diese Spritze aus gesundheitlichen Gründen verabreichen zu lassen. Und was die Ukraine betrifft, ich meine, das ist ein klarer Neutralitätsbruch. Ich meine, die EU finanziert diesen Krieg mit. Wir zahlen in die EU als Nettozahler, ne, und sind quasi bei einem Krieg dabei, der das Neutralität, wo das Neutralitätsgesetz sagt, dass das verboten ist. Also auf allen Ebenen finden Rechtsbrüche statt und werden Menschen massiv geschädigt. Und daher ist der Täterbegriff, glaube ich, mehr als angebracht.
Das vollständige Interview mit Roman Schissler finden Sie auf www.auf1.tv. Polizisten des sächsischen Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrums durchsuchten am heutigen Mittwoch mehrere Häuser in Leipzig. Dies bestätigte ein Sprecher des Landeskriminalamtes gegenüber auf 1. Betroffen waren nach MDR-Angaben offenbar auch Räume des grünen Kommunalpolitikers Jürgen Kasek sowie Wohnungen im Stadtteil Konnewitz, der als Hochburg der Antifa-Szene in der Messestadt gilt. Kasek sei demnach nicht selbst Ziel von Ermittlungen. Mehrere Beschuldigte sollen dessen Büro als Meldeadresse angegeben haben. Der 43-Jährige ist Mitglied des Leipziger Stadtrates und war bis 2018 Landesvorsitzender seiner Partei in Sachsen. Der grüne Politiker gab bis Redaktionsschluss keine Erklärung zu der möglichen Durchsuchung seines Büros ab. Über den Anlass der Polizeiaktion machte das Landeskriminalamt zunächst keine Angaben. Nach Darstellung örtlicher Medien ging es dabei wahrscheinlich um Anschläge von Antifa-Gruppen auf Angehörige der rechten Szene. Und wir kommen zum Meldungstelegramm.
Dem Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke droht im Falle einer Verurteilung durch das Landgericht Halle offenbar keine Gefängnisstrafe. Nach Angaben eines Behördensprechers komme aus Sicht der Kammer nach gegenwärtigem Stand eine Geldstrafe in Betracht. Damit sei auch der Entzug des passiven Wahlrechts unwahrscheinlich. Höcke wird vorgeworfen, den Satz »Alles für Deutschland« in dem Wissen gebraucht zu haben, dass es sich um eine Parole der SA handelt. Der Politiker bestreitet dies. Die Berliner Feuerwehr plant den Kauf von Elektrodienstwagen für die diensthabende Führung der Behörde. Dies meldet die Berliner Zeitung. Die Kosten belaufen sich demnach auf rund 330.000 Euro. Als Ausgleich für höhere Kosten würden demnach die Fahrer eingespart. Nach einem Polizeieinsatz gegen eine Schülerin in Riebnitzdammgarten hat die Mutter der Jugendlichen Klage beim Verwaltungsgericht Greifswald eingereicht. Dies meldet der Nordkurier. Das Mädchen war Ende Februar aus dem Unterricht geholt worden. Im Lehrerzimmer hatte die Polizei eine Gefährdeansprache gegen die 16-Jährige durchgeführt. Hintergrund sei die Veröffentlichung eines Videos mit positivem Bezug zur AfD. Nach einer Massenschlägerei im brandenburgischen Cottbus hat die Polizei nach eigenen Angaben 4 Verdächtige festgenommen. Bei der Auseinandersetzung an der Oberschule Schmelwitz waren am Montag ein 17-jähriger Schüler und eine Lehrerin verletzt worden. Insgesamt seien bis zu 30 Personen beteiligt gewesen. Nach Angaben der Behörden handelt es sich um deutsche, libysche und syrische Staatsbürger. Nähere Einzelheiten gab die Polizei nicht bekannt. Rund 46.000 zivile Flüge waren seit August 2023 im Ostseeraum von GPS-Störungen betroffen. Dies meldet die britische Zeitung The Sun. Dabei seien teilweise Signale des Navigationssystems nicht empfangbar gewesen. In anderen Fällen hätte die Cockpitbesatzung fehlerhafte Daten erhalten. Die Flugsicherheit sei nicht gefährdet gewesen.
Eine aktuelle Studie stellt Covid-Impfgegner als psychisch krank dar. Veröffentlicht wurde sie von Forschern der US-Universitäten Cincinnati und Illinois. Die Wissenschaftler haben eine künstliche Intelligenz entwickelt, die die Impfbereitschaft von Menschen vorhersage. Analysiert werden Persönlichkeitsmerkmale wie Risikobereitschaft, Belohnungs- und Abneigungsverhalten. Laut den Studienautoren werde mit der Technologie neben der Impfbereitschaft zugleich die psychische Gesundheit vorhergesagt und miteinander in Verbindung gebracht. Eine abweisende Haltung zu Covid-Injektionen wird dabei von vornherein als psychisch krank eingestuft. Genutzt werden sollen die Ergebnisse für wirksamere Impfkampagnen. Und wir kommen nach Südtirol, wo Jürgen Wirth Anderlan bei den Landtagswahlen im Oktober des Vorjahres mit seiner Liste JWA aus dem Stand 2 Mandate gewann. Er ist bekannt für sein unorthodoxes Auftreten und medienwirksame Aktionen. Isabel Janotka hat mit ihm über die Südtiroler Parlamentsarbeit gesprochen.
Welche inhaltlichen Unterschiede gibt es denn nun zwischen der Südtiroler Freiheit und Ihrer Liste und was sind Ihre Hauptanliegen?
Ich glaube, es gibt relativ wenig Unterschiede, wenn man jetzt so das Abstimmungsverhalten anschaut zwischen unseren zwei Parteien. Ich bin sehr dankbar, dass die Südtiroler Freiheit drinnen ist. Ich verstehe mich mit denen sehr, sehr gut. Sven Knoll ist ein Profipolitiker. Also, und wir, glaube ich, arbeiten in jedem Bereich zusammen, aber ich kann auch die Südtiroler Freiheit verstehen, dass sie mich dann am Anfang nicht unbedingt wollten, weil ich halt ein Mensch bin, der sich nicht gerne an Regeln hält. Das habe ich, glaube ich, dann auch in den letzten Monaten bewiesen. Aber wie gesagt, dankbar, dass auch die Südtiroler Freiheit die einzig übrig gebliebene patriotische Kraft, was noch drin ist, neben uns, wir zusammen diesen Kampf angehen. Und was unsere Anliegen sind, ganz klar, was wir bereits vor der Wahl gesagt haben, diese Verbrechen, was in den vergangenen Jahren stattgefunden haben, aufzuklären. Wir wollen die Täter vor Gericht sehen, ganz klar, überhaupt jetzt mit den RKI-Protokollen. Und da wird noch einiges anderes um die Ohren fliegen. Diesen ganzen Herrschaften da oben, das merkt man auch, die werden jetzt immer nervöser, wenn man solche Themen anspricht. Dann natürlich auch den Beschlussantrag vom Gender, was wir eingebracht haben. Normales Deutsch, nicht unsere Muttersprache vergewaltigen. Beendigung des Krieges, Migrationsstopp und Remigration, also alle kriminellen Ausländer aus, auch die arbeitslosen Ausländer sofort wieder abschieben. Da haben wir jetzt einen guten Questor in Südtirol mit dem Herrn Sartori, der das eigentlich schon umsetzt alles. Und ja, das sind unsere Hauptthemen mehr oder weniger.
Das vollständige Interview mit Jürgen Wirth Anderlan finden Sie auf www.auf1.tv. Die Fridays for Future-Gründerin Greta Thunberg muss sich wegen einer Protestaktion in Schweden vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr die Missachtung polizeilicher Weisungen vor. Thunberg hatte im März für mehrere Tage den Haupteingang des schwedischen Parlaments blockiert. Während der Aktion wurde sie zweimal von der Polizei weggetragen. Die 21-Jährige wurde in ihrem Heimatland bereits zu 2 Geldstrafen in Zusammenhang mit Klimaprotesten verurteilt. Mehrere Mitglieder der sogenannten letzten Generation wurden wegen des Farbanschlags auf das Brandenburger Tor zu Bewährungsstrafen verurteilt. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach die 3 Angeklagten der gemeinschaftlichen Sachbeschädigung schuldig. Es verhängte Bewährungsstrafen von jeweils 8 Monaten Haft, ausgesetzt zur Bewährung auf 3 Jahre. Während alle 3 Beschuldigten geständig waren, argumentierte die Verteidigung, es habe kein milderes Mittel zur Abwendung der Klimakrise gegeben. Das Gericht bewertete dies anders. Es habe sich laut dem Urteil nicht um einen geeigneten oder angemessenen Protest gehandelt. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete die Aktion vom September des Vorjahres wörtlich als Vandalismus mit keinerlei Bezug zum Klimaschutz. Die Restaurierung des Berliner Wahrzeichens hatte sich über Monate hingezogen und insgesamt 140.000 Euro gekostet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Vor gut einer Woche brannte der Fuhrpark der Spedition Ebert im südlichen Sachsen-Anhalt. Augenzeugen berichten, die Flammen seien bis ins nahegelegene Halle an der Saale zu sehen gewesen. Wer das Feuer gelegt hat, ist bis heute unklar. Ermittlungen des Staatsschutzes weisen jedoch auf ein politisches Motiv der Täter hin. Denn der Unternehmer Sven Ebert ist auch Lokalpolitiker der AfD. Nathalie Ziske hat sich vor Ort umgeschaut.
Tja, das hier ist kein Gebrauchtwagenhandel nach dem Geschmack der Grünen und auch kein E-Auto-Standort nach einer Selbstentzündung. Hier in Schkopau bei Halle steht, was von der Spedition Sven Ebert übrig geblieben ist. Denn hier hat die Antifa einen Besuch abgestattet. Intervention nennen das die Verteidiger von Vielfalt und Demokratie. Wobei, so genau kann man das nicht sagen, denn die Polizei ermittelt in alle Richtungen und schließt eine politisch motivierte Tat nicht aus. Anders gesagt, es könnte also auch ein Mann gewesen sein, dem hier im Süden Sachsen-Anhalts ein Stück glühender Kohlenanzünder aus der Tasche glitt. Oder ein Funkenflug vom verspäteten Osterfeuer. Wer weiß das auch schon so genau. Denn Ebert ist nicht nur Spediteur, sondern auch ein Nazi. Und da die Antifa ja nicht mehr Feuer und Flamme für diesen Staat herbeisehnt, sondern gegen dessen Kritiker, könnte es natürlich durchaus ein Aufstand der Anständigen gewesen sein, der hier aufloderte. Immerhin flogen hier in Schkopau auch schon mal Farbbeutel. Doch deren Inhalt macht nur die Wände bunt. Doch da diese kein ausreichend gesetztes Zeichen sind, helfen wohl nur diverse Brandsätze.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.